Mein lieber Vyasadev, selbst wenn ein Geweihter Shri Krishnas aus irgendeinem Grund fällt, erleidet er gewiss nicht das materielle Dasein wie andere fruchtbringende Arbeiter und so weiter. Denn ein Mensch, der einmal den Geschmack der Lotusfüße des Herrn gekostet hat, kann nichts anderes tun, als sich immer und immer wieder an diese Ekstase zu erinnern. Erläuterung: Ein Geweihter des Herrn wird ganz von selbst den Verlockungen des materiellen Daseins gegenüber gleichgültig, weil er Rasagraha ist. Das heißt, jemand, der die Süße der Lotusfüße Shri Krishnas gekostet hat. Es gibt ohne Zweifel viele Beispiele von Geweihten des Herrn, die durch schlechten Umgang gefallen sind, wie die fruchtbringenden Arbeiter, die stets für Entartung anfällig sind. Aber selbst wenn ein Gottgeweihter zu Fall kommt, darf er nie wie ein gefallener Kami angesehen werden. Ein Kami erleidet die Reaktion auf seine fruchtbringenden Handlungen, wohingegen ein Gottgeweihter durch vom Herrn selbst gesandte Strafen gebessert wird. Die Leiden eines Waisenkindes und die des geliebten Kindes eines Königs sind nicht die gleichen. Ein Waisenkind ist wirklich arm, da es niemanden hat, der sich um es kümmert. Aber der geliebte Sohn eines reichen Mannes steht immer, obwohl es so scheint, als befände er sich auf der gleichen Ebene wie der Weise unter der Obhut seines mächtigen Vaters. Ein Geweihter des Herrn ahmt bisweilen aufgrund falschen Umgangs die fruchtbringenden Arbeiter nach. Die Materialisten. Die fruchtbringenden Arbeiter wollen über die materielle Welt herrschen. In ähnlicher Weise denkt ein neuer Gottgeweihter in seiner Torheit daran, materielle Macht im Austausch für hingebungsvollen Dienst zu erlangen. Ein solch törichter Gottgeweihter wird manchmal durch den Herrn selbst in Schwierigkeiten gebracht. Wenn der Herr ihm eine besondere Gunst erweisen will, kann es sein, dass er ihm alle materiellen Güter fortnimmt, worauf den verwirrten Gottgeweihten alle Freunde, Verwandten und Bekannten verlassen. Er besinnt sich dann durch die Gnade des Herrn und wird wieder auf den richtigen Weg gebracht, um seinen hingebungsvollen Dienst weiter ausführen zu können. In der Bhagavad Gita 6,41 wird auch gesagt, dass solch gefallenen Gottgeweihten die Möglichkeit gegeben wird, in einer Familie hochqualifizierter Brahmanas oder in einer reichen Kaufmannsfamilie wiedergeboren zu werden. Ein solcher Gottgeweihter ist nicht so vom Glück begünstigt wie einer, der vom Herrn bestraft wird und offensichtlich in eine Lage der Hilflosigkeit versetzt wird. Der Gottgeweihte, der durch den Willen des Herrn hilflos wird, ist in einer glücklicheren Lage als diejenigen, die in guten Familien geboren werden. Die gefallenen Gottgeweihten, die in guten Familien geboren werden, vergessen leicht die Lotusfüße des Herrn, da sie weniger vom Glück begünstigt sind. Der Gottgeweihte, der in eine hoffnungslose Lage versetzt wird, ist mehr vom Glück begünstigt, denn er kehrt sehr schnell zu den Lotusfüßen des Herrn zurück, da er sich völlig hilflos fühlt. Reiner hingebungsvoller Dienst ist spirituell so genussreich, dass ein Gottgeweihter ganz von selbst das Interesse an materiellen Sinnenfreuden verliert. Das ist das Zeichen der Vollkommenheit im fortgeschrittenen hingebungsvollen Dienst. Ein reiner Gottgeweihter erinnert sich ständig an die Lotusfüße Shri Krishnas und vergisst ihn nicht einmal für einen Augenblick. Nicht einmal, wenn ihm dafür aller Reichtum der drei Welten angeboten würde. Namaum Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nityananine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Auf diesem Seminar hat jeder, der daran teilgenommen hat, ob es die Geweihten waren oder die innerhalb des Tempels oder die Devotees außerhalb des Tempels, die Freunde Krishnas, oder ob es die Vortragsgebenden waren, jeder hat auf seine Art und Weise, dadurch, dass man sich so intensiv auf das spirituelle Thema des Krishna-Bewusstseins konzentrieren konnte, einen höheren Geschmack gemacht. Krishna ist in den Augen, in der Nase, in der Lunge, in dem Bein, überall. Dadurch, dass wir die Nase, die Zunge und die Ohren und die Beine in Krishnas Dienst gestellt haben, sind wir ziemlich krishnaisiert. Aber nach diesem Seminar wird jeder wieder in seine betreffende Situation zurückgehen und dort mit dem Alltag seines Lebens auf die eine oder andere Art und Weise konfrontiert werden. Und zu diesem Zeitpunkt wird der Test beginnen. Der Test, ob wir nur theoretisch verstanden haben oder praktisch verstanden haben. Im spirituellen Leben, auf der beginnenden Stufe, tauchen immer wieder Hindernisse auf, zum Beispiel Zweifel oder einfach eine Schwäche des Herzens, dass man ein besseres Wissen hat, aber entgegengesetzt handelt. Und ich möchte heute ein bisschen mich mit diesem Thema befassen, was für Schwierigkeiten auftreten und wie man sie überwinden kann. Denn ich denke, es ist für einen letzten Tag in einem Seminar ein sehr interessanter Bereich. Ich werde im zweiten Teil meiner Vorlesung sprechen über Wege, wie man sein inneres spirituelles Glück im Krishna-Bewusstsein entfalten kann. Und habe hierzu einige Notizen, so eine Art Worksheet zusammengestellt, was, wenn euch diese Dinge interessieren, so etwas wie ein Stundenplan im materiellen Dasein werden könnte, den man vielleicht für sich noch umsetzt. Ich habe so versucht, ein paar Anleitungen aus den Schriften zusammenzustellen, was man praktisch tun kann, um auf der spirituellen Ebene zu bleiben. Und das ist jetzt gerade eben fertig geworden. Ihr werdet, wenn ihr ein Interesse daran haben solltet, könnt ihr bitte euren Namen geben, auf einen Zettel aufschreiben, und dann werde ich euch diese Sachen zuschicken, sodass ihr zu Hause dann da drin lesen könnt und euch immer wieder auffrischen könnt. Aber zunächst einmal möchte ich grundsätzlich davon sprechen, über dieses Phänomen sprechen, dass unsere Wissen, unser höheres spirituelles Wissen, solange es nicht fest in uns zementiert ist, immer wieder bedeckt werden kann. Ich möchte euch zurück auf eine kleine Zeitreise nehmen. Bitte geht so 5000 Jahre ungefähr zurück. Es ist ein kühler Morgen, wie dieser hier. Die Sonne geht langsam auf und ein Srila Vyasadev, der Zusammenfasser der vedischen Schriften, die literarische Inkarnation Krishnas, sitzt in seinem Ashram hoch in den Himalaya Gebirge da und hat eine Verwirklichung. Er sieht in diesem Augenblick, wo er seinen Geist völlig gesammelt hat, Krishna selber und gleich hinter ihm die materielle Energie. Srila Vyasadev schreibt später von seiner Verwirklichung. Er sagt, dass wenn man spirituellen Fortschritt machen will, muss man sich sowohl direkt als auch indirekt mit den Fragen auseinandersetzen, wie spirituellen Fortschritt gemacht werden kann. Und direkt heißt, dass man sich direkt mit Krishna befasst, mit seinen transzendentalen Lilas und dem Wissen darüber, wie er diese Welt entfaltet und so weiter. Und indirekt sich zu beschaffen mit dem transzendentalen Thema, heißt es, die Hindernisse kennenzulernen, die auf dem Wege zu Krishna sind. Denn als Vyasadev die äußere Energie sieht, die direkt hinter Krishna steht, sozusagen als der Schatten der Chayeva des Herrn, da erkennt er auch, was die äußere Energie für eine Wirkungsweise hat. Maya hat zwei Wirkungsweisen. Die eine ist, dass wir in einen physischen Körper hineingeworfen werden. Und die zweite Wirkungsweise, die noch verblüffender für uns alle ist, weil wir sie täglich erfahren können und täglich mit ihr umgehen können, wie es uns Kundalini Prabhu nahegelegt hat, ist, dass wir bedeckt werden. Yaya samohito jiva atmanam trigunatmakam paropi manute natam tatkritam chabipatyate. Durch den Einfluss dieser äußeren Energie denkt das Lebewesen, obwohl es transzendental ist zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, es sei ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktion materieller Leiden. Amritaputra, sagen die Upanishaden zu uns. Kind der Ewigkeit. Utishta utishta jagrata. Pratan varo nibhodata. Wach auf! Wie lange willst du noch in Illusion schlafen? Wach auf! Jetzt hast du die Möglichkeit, an deiner ewigen spirituellen Natur teilzuhaben. Shankaracharya beschreibt das Lebewesen als den Menschen als eine seltsame Kreatur mit einem halben Atem, half a breath. Was heißt das? Es wird eine Zeit kommen für uns in diesem Körper, wo wir nicht einmal einen vollen Atemzug haben. Obwohl Bhaktapino uns in der Yoga-Stunde unterrichtet, tief durchzuatmen. Sagst du das noch immer? Tief einatmen. Es wird eine Zeit für uns kommen, wo wir nur einen halben Atemzug haben. So, als Mensch haben wir die Möglichkeit, uns vorzubereiten auf diesen heiklen Augenblick, den Shankaracharya kennzeichnet, und den Pfad des spirituellen Lebens zu gehen. Doch, Jaya Samohito, durch den Einfluss der äußeren Energie sind wir in Enttäuschung versetzt worden und halten uns für den physischen Körper ein Produkt der materiellen Energie und bemühen uns somit nicht um unser ewiges spirituelles Anliegen. Dieser Einfluss Mayas, der uns zur Lethargie zwingt, zur Untätigkeit, zur Hoffnungslosigkeit vielleicht und zur Depression, muss unbedingt erkannt werden. Amritaputra, Kind der Ewigkeit. Man sollte nicht sich dazu hinreißen lassen, diesen bedeckenden Einfluss Mayas stattzugeben. Dieser bedeckende Einfluss Mayas, den möchte ich psychologisch und biologisch jetzt erklären, weil wir so viel damit zu tun haben. In den Schriften gibt es ein Beispiel, was eine psychologische Erklärung dafür gibt, wie Mayas bedeckender Einfluss funktioniert. Und zwar sprechen die Schriften von einem Mann, der in einen Brunnen hineinfällt. Doch bevor er unten, ihr wisst, in Indien gibt es diese tiefen Brunnen, die manchmal bis zu 50 Meter tief gebohrt werden, weil zur heißen Zeit der Wasserpegel sehr tief heruntersinkt. Wenn man in solch einen Brunnen hineinfällt, kann man sich sehr stark verletzen, sogar zum Tod kommen. So, das Beispiel handelt von einem Mann, der in einen solchen von Gras überwucherten Brunnen hineinfällt, sich aber irgendwie durch gutes Glück ungefähr in der Hälfte des Brunnens noch festhalten kann an zwei Pflanzen, die dort sprießen. So, er hängt also in der Mitte des Brunnens, als plötzlich sein Horror vergrößert wird. Es kommt nämlich ein Tiger an die Seite, an das obere Loch und faucht in den Brunnen hinein. Gibt ihm ganz klar zu verstehen, hier kommst du nicht lebend heraus, Bürschchen. Er schaute nach unten und sieht eine gefährliche Schlange, die sich am Brunnen ringelt und auch schon nach oben schaut und ihm deutlich zu verstehen geht, selbst wenn du hier runterfällst, wirst du von mir verschlungen werden. Er hängt jedoch an der kleinen Lebenshoffnung, sich irgendwie halten zu können, als er sieht, dass auch die zerstört wird. Eine schwarze Ratte und eine weiße Ratte knabbert an der Liane, sodass es nur noch eine Frage der Zeit ist. So just in diesem Augenblick setzt die psychologische Wirkung Mayas ein. Im Bienennest, und weil die Bienen wohl ein bisschen agitiert sind durch sein Hilfegeschrei, kommt eine Bewegung im Bienennest zustande, woraufhin sich der Honig, der dort versiegelt ist, löst und in sein Gesicht sprudelt und auf die Zunge kommt. So als der süße Honig seine Zunge benetzt, taucht das Phänomen an. Er schmeckt ihn, oh, was ist das für ein Honig? Waldblütenhonig? fängt dann an zu sinnieren und denkt, ich genieße das Leben. Leben ist okay. Ja. Dieser Honig, diese Geschichte wird umgesetzt in die Philosophie. Das ewige Lebewesen ist gefallen in den physischen Körper. Es hängt da ungefähr in der Mitte. Wenn ihr die Arme hochmacht, also wenn ihr noble Menschen seid, habt ihr lange Arme nach der vedischen Physiognomie, dann ist man ungefähr in der Mitte des Körpers, ist die Seele hineingestürzt in den Brunnen des Körpers. Wir werden umringt von Tod. Bevor wir hier reinkamen, sind wir gestorben, und wenn wir hier rausgehen, oder das Ende dieses Körpers, sagen wir mal so, ist auch der Tod. Tiger und Schlange. Und wir hängen jedoch alle an einer Lebenserwartung. Wie lange denkst du, wirst du leben, Ronny? 140 Jahre, denkt Ronny. Wie der Weise vom Kaukasus, der Kefir jeden Tag trinkt. So, das ist eine gewisse Lebenserwartung, an dem man hängt. Ich persönlich denke, ich habe nur noch sehr kurze Zeit in diesem Körper. Bei mir ist es weniger. Aber jeder hat eine gewisse Lebenserwartung. Diese Lebenserwartung wird täglich und nächtlich reduziert. Das ist die weiße Ratte, das ist der Tag. Und die weiße Ratte ist die Nacht. Die knabbern jeden Tag und jede Nacht an unserer Lebenserwartung. Beständig. Die hören niemals auf zu knabbern. Die sind immer dabei. Der Honig jedoch, der die bedingte Seele alles vergessen lässt. Ja, Samohito, der die Moha des materiellen Daseins auslöst, die Täuschung des materiellen Lebens, sind die Freuden, die durch die fünf Sinnesobjekte oder Sinneskanäle, die fünf Sinne, erfahren werden im Austausch mit den Sinnesobjekten. Und durch diesen Tropfen Honig, den man dort kriegt, fährt man mit dem materiellen Leben fort. Der stärkste Honigtropfen ist natürlich Sexualität, der die Leute festhält in ihren, der einen Mann oder eine Frau dazu führt, hart zu arbeiten, um einen gewissen Status quo zu erhalten, der es einem ermöglicht, die verschiedenen materiellen Freuden zu haben, die alle wie Diener einer Königin der Sexualität folgen. Psychologen haben herausgefunden, also Prabhupada spricht davon, also nicht Wirtschaftsexperten, dass der Hauptansporn für wirtschaftlichen Fortschritt darin besteht, dass die Menschen glauben, dass der Mann glaubt, er kann eine Frau beeindrucken durch verschiedene materielle Arrangierung, die es ihm dann ermöglichen, sie schließlich dazu zu bewegen, in ein Daunenbett mit ihm zu steigen. So, das ist so die Triebfeder des materiellen Daseins. Honig, ein illusionärer, trügerischer Honig, der immer überschattet ist von der eigentlichen tragischen Situation des ewigen Lebewesens, nämlich im Brunnen des Todes zu hängen, in einem physischen Körper, der ein Produkt der materiellen Natur ist und ganz und gar den Gesetzen der Vergänglichkeit anheimgestellt sind. So, das ist psychologisch, was geschieht. Biologisch hat Maya auch einen Einfluss. Krishna Chaitanya hat von einem wissenschaftlichen Experiment erzählt, was wirklich schockierend ist. Wissenschaftler haben sich gefragt, wieso Schweine so glücklich sind, selbst in sehr leidvollen Umständen. Ihr wisst, manche Schweine hier in Deutschland werden in solche Gefängnisse reingesteckt, damit sie schnell fett werden und den deutschen Wohlstandsbauch mästen können in relativ kurzer Zeit. Auch die sind glücklich. Prabhupada sagt, ohne ein Gefühl von Glück zu haben, kann man nicht fett werden. Man wird aber auch fett, wenn man sehr leidet. Also drüsenmäßig. Aber jetzt... das ist, man hat jetzt versucht rauszufinden, woran das liegt. Denn die haben doch gar nicht was Schönes, die Schweine. Die haben doch nur ein Schlammbett und andere verschiedene Sachen. Wieso fühlen die sich so glücklich und so besonders erfüllt innerlich? Der Grund liegt darin, dass sie, also jetzt aus der biologischen Sicht gesehen, des Wissenschaftlers, dass es ein bestimmtes Hormon in ihnen gibt. Dieses Hormon wird angeregt durch verschiedene durch die Freuden, für die ihr Körper halt ausgerüstet ist. Wenn also das Schwein einen verrotteten Apfel auf die Zunge kriegt, dann wird dieses Hormon angeregt, diese Drüse besser, schüttet das Hormon aus, das geht dann rüber und das Schwein ist also total glücklich, macht eine Anzeige in der Zeitung, das glücklichste Schwein im Universum. Er sucht die geeignete Frau. Dieses gleiche Hormon ist jetzt auch im Menschen aufgespürt worden. Sodass auch ein Mensch sich in wirklich leidvollen Umständen einbilden kann, ist toll. Es geht mir wirklich gut, prächtig. Ist das nicht von einer direkt entnervenden Brutalität, diese Entdeckung? Materielles Glück ist also sowohl psychologisch als auch biologisch und natürlich philosophisch erst recht eine Illusion. Da schläft jetzt der Toni ein. Das war zu stark, die Dose. Es ist eine Illusion. Zur gleichen Zeit jedoch hat es diesen, dadurch, dass es diesem, die immerhin eine Energie Gottes ist, Mayas, eine sehr starke Wirkung auf unser Gemüt und kann uns festhalten. So, wenn wir jetzt in die materielle Welt in unsere betreffenden Situation zurückgehen, die wir eingenommen haben aufgrund unseres Lebens, müssen wir uns sehr davor hüten, dass die täuschende Energie Mayas nicht wieder über uns kommt und uns auf diese Weise unser spirituelles Verständnis, was wir haben, raubt und uns bedeckt. Wir müssen sehr Acht geben darauf und uns beschützen. Solange wir in einem materiellen Körper gefangen sind, werden wir nicht glücklich werden können in dieser Welt. Denn die Seele sucht ihre Konstitution, Sat, Chit und Ananda, Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Ohne in dieser Atmosphäre verankert zu sein, es ist nicht möglich für uns wirklich glücklich zu werden. Ist nicht möglich. Leid wird erfahren durch den physischen Körper, der geboren wird, alt wird, krank wird und stirbt. Leid wird auch erfahren durch den mentalen Körper, durch den subtilen Körper, der die verschiedenen Leiden wie Enttäuschung, selbst in den Schriften wird Lust, Gier und Neid als ein Leid bezeichnet, weil es uns von unserer spirituellen, aus unserer spirituellen Verwirklichung einfach Konsequenz rausziehen kann. Als Ursache von Leid wird es bezeichnet. Besser so. So, der Körper und der Geist werden also immer wieder Empfänger für die Leiden des materiellen Daseins sein. Das muss so sein. Auch für einen Menschen, der einen physischen Körper hat, wird dieses Leid des materiellen Daseins in gewisser Weise erfahren werden. Deswegen empfiehlt Krishna als Methode Matra Spasha Stukontaya Chitoshna Sukha Dukada Agama Paino Nityastang Stitiksha Svabharata. Man muss die Identifikation mit dem Körper und dem Geist lösen. Erst dann kann man frei sein von Leid. Nicht? Und man muss, dieser Schlucker sagt, man soll es tolerieren, wenn da etwas kommt. Tolerieren ist einfach, wenn man nicht identifiziert ist. Tolerieren ist total schwierig, wenn man identifiziert ist und im falschen Ego ist. Nicht? Ich erzähle immer gerne die Geschichte von Berlin. Ich habe einmal in Berlin einen Vortrag gegeben. Der Wagen, den ich gerade geschenkt gekriegt habe von Georg Thomala, war parkiert vor der Tür. Und plötzlich hörte ich mitten im Vortrag Krach. Und ich denke, oh no, mein schöner Mercedes. So neu und frisch und jung ist er, der Gazellenhafte. War völlig betrübt einfach. Und da habe ich gedacht, come on, jetzt gibst du eine Vorlesung gerade über Anhaftung, jetzt musst du mal ein bisschen dich zusammenreißen hier, Satchinanda Swami. Irgendwie brachte ich es denn fertig, die Vorlesung verlief ganz gut, ich redete mich so in eine Begeisterung hinein und am Ende war ich tatsächlich losgegangen. Ich sagte, okay, jetzt sollte ich Sanyasi so und so nicht mit dem Mercedes rumfahren. Das war ja klar, dass das kommen musste. Und überhaupt, was gehört mir in dieser Welt? Ich bin ein Durchgangsreisender. Auf Wiedersehen mit dem Mercedes. Nicht? Und war okay. Dann ging ich konnte ich es mir trotzdem nicht verkneifen, ans Fenster zu gehen und runterzuschauen und zu sehen, es war der BMW des Nachbarns. Es war nicht mein Mercedes. Und obwohl ich schon die Loslösung praktiziert hatte, im Geiste, habe ich mir sofort in die Hände gerieben. Ja, hat er schon verdient. Der macht uns immer Troubles, wenn wir laut chanten. Ist okay. Ich war in der Calvinstraße. So. War natürlich auch keine edle Regnung. Das war so der menschliche Geist, der sich da nochmal geregt hat. Aber es ist gut darüber, selbstkritisch auch nachzudenken über diese Dinge. Seht ihr, dem ersten Augenblick, als ich noch angehaftet war, war die Vorstellung, dass mein schöner neuer Mercedes zu Schrott gefahren war, der Gazellenhafte, fürchterlich bedrückend und leidvoll. Aber als die Anhaftung gelöst war, war es einem egal. Da nimmt man nicht mehr Leid da. So kann auch der Gottgeweihte glücklich werden in dieser materiellen Welt oder der Freund Krishnas glücklich werden, indem er durch transzendentales Wissen den Knoten der Anhaftung, oder sagen wir die Anhaftung bei sich löst. Da gibt es im zweiten, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, heute zu verstehen, erst durch Anhaftung beziehungsweise durch falsche Identifizierung alles Funktionen, die auftauchen, wenn man im falschen Ego ist, dann erfährt man das materielle Leid. Wenn man das nicht hat, wenn man den Knoten des falschen Egos gelöst hat und seine eigentliche Identität als Krishnas Diener versteht, hören die Leiden des materiellen Daseins sofort auf. Ist fast so wie in Kundalis Beispiel gestern. Er sprach davon, wie ein Cowboy-Film manchmal so jemand einem ein Lasso umwirft und dann galoppiert er mit dem Pferd weg und man wird durch den Schmutz gezogen. Wenn der Knoten gelöst wird, klack, mit einem Schwert, dann ist man nicht mehr gezogen von der materiellen Energie. So, wenn man die falsche Identifizierung löst, den Knoten des falschen Egos, Hridaya Granti, gibt es direkt als philosophischen Begriff, der im Herzen liegt, dann hören die Leiden des materiellen Daseins aus. Man wird nicht mehr durch die Leiden des materiellen Daseins gezogen, man ist unberührt. Also die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wie kann ich das falsche Ego lösen, diese falsche Identifizierung? Es ist nicht so einfach. Selbst manchmal in unserem westlichen Kontext sagen wir, falsches Ego hat jemand, der sehr stolz ist. Nicht? Das sagt auch der Westler. Oh, du bist ja aber im Ego verhaftet, sagt man so auf Partys manchmal. Aber selbst wenn man diese Arroganz vielleicht überwunden hat, und ich glaube, dass das vielen von euch gelungen ist, springt das falsche Ego weg und taucht plötzlich in einer anderen Verkleidung auf. Ich bin so demütig, ich hab's geschafft, Renata Pi und so weiter. Und schon wieder ist man im falschen Ego. Fast wie in E.T.A. Hoffmanns Das Elixier des Teufels. Mal schüttet er es so ein und ein anderes Mal so. So ist es mit dem falschen Ego. Es kann in grotesken Verrenkungen erscheinen. Es kann aber auch ganz still und sanft erscheinen. Es hat eine Garderobe. Ihr würdet euch erstaunen, wenn ihr sie jemals anschauen würdet. Sehr, sehr viele Kostümierungen sind da drin. Prabhupada wurde diese Frage einmal gestellt, ob es möglich sei oder wie man das falsche Ego überwinden konnte. Und er sagte ganz einfach, man muss zu seiner spirituellen Identität kommen. Nun ist es schwierig vielleicht für uns, also wir sollten nicht das machen, uns vorstellen, was unsere Identität sein könnte. Bin ich vielleicht in Beziehung zu Krishna der und der oder der und der oder das und das? Es gibt eine Identität für uns, die ganz unmissverständlich richtig ist. Wir sind immer ein Diener Krishnas. Nitya Krishna Das. Ein ewiger Diener Krishnas. Und wenn wir deswegen unsere falsche Identität lösen wollen, müssen wir dazu kommen, mit der Funktion unserer richtigen Identität zu beginnen, nämlich Krishna zu dienen. So, es gibt sechs Prinzipien, die diesen hingebungsvollen Dienst fördern. Und jetzt komme ich zu diesem kleinen Stundenplan, den sich ein Transzendentalist in der Welt geben kann. Utsahanischaya Daryat Tatat Kalama Pravatanat Sangatyagat Sato Vritte Satbir Bhaktir Prasidyati. Begeistert sein ist das Erste. Es ist das wichtigste Prinzip im spirituellen Leben. Es heißt, Prabhupada sagt sogar, dass es einen indischen Spruch gibt, dem Enthusiastischen schenkt die Glücksgöttin Erfolg. Habt ihr das schon mal gemerkt in dieser Welt? Künstler zum Beispiel, die mögen... Die berühmtesten Künstler, viele Künstler, die berühmt sind, sind gar nicht mal die besten Musiker oder Künstler. Aber sie haben dieses gewisse, ich mach das jetzt einfach. Alles, was ihr tut, wenn ihr Enthusiasmus da reinsetzt, ist es sofort ein Erfolg. Wenn man das vielleicht nicht alles, also man kann auch enthusiastisch in Maya gehen, enthusiastisch. Aber das Wort Enthusiasmus, eigentlich in der etymologischen Bedeutung im Deutschen, da steht das Wort Theos drin. Theos heißt Gott. Enthusiasmus ist eigentlich auch für, wir sagen zwar manchmal so ein bisschen salopp, enthusiastisch. Dieser Enthusiasmus ist wichtig. Ich kann euch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, manchmal gebe ich Vorlesungen in Universitäten und habe mich nicht vorbereiten können. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich wollte es in der letzten Stunde der Autofahrt machen, bis hin zur Uni, aber bin nicht hingekommen. Und jetzt sieht man die alle da, wie sie da sitzen und sagen, oh, jetzt kommt ein Hare Krishna und will uns einen Vortrag über spirituelle Psychologie geben. Was hat der denn wohl zu sagen? Oder über spirituelle Soziologie, da hat er nun wirklich keine Ahnung. Nicht so schauen euch die Professoren an. Aber wenn man enthusiastisch ist und sagt, okay, Krishna, jetzt musst du mir wirklich helfen. Und dann fängt man schon enthusiastisch. Guten Morgen, liebe Professoren, Studenten und ganz besonders guten Morgen, liebe Skeptiker. Dann sind die schon ein bisschen. Und dann kommt man enthusiastisch da rein und in dieser Stimmung, enthusiastisch etwas für Krishna zu machen, hilft ein Krishna immer. Es ist es ist ein spirituelles Prinzip. Es fördert hingebungsvollen Dienst, so erklärt es Rupa Goswami. Enthusiasmus sollte auf dem Prinzip begründen, ich bin ein ewiger Diener Krishnas, ich bin ein unbedeutender, kleiner Teil, habe jetzt die Möglichkeit, Krishna irgendwie einen kleinen Dienst darzubringen. Lass es mich tun, so gut wie es geht. Krishna, so sagt der Devoti, Narottam Das Thakur betet das, bitte, please don't kick me away. Bitte stoß mich nicht weg von dir. But please accept my humble servant. Bitte nimm Service. Bitte nimm meinen demütigen Dienst entgegen. Dies ist die Vollkommenheit des Gebetes. Mehr brauchen wir nicht. Prabhupada fasst dieses Gebet noch kürzer zusammen. Lieber Herr, bitte gib mir die Kraft, dir zu dienen. Wenn man so reingeht, werdet ihr dir sehen, habt ihr Enthusiasmus, weil ihr in der spirituellen Realität verankert seid. Ein Diener oder ein Teil der höchsten Persönlichkeit Gottes zu sein. Zweiter Punkt. Nischaya. Sich bemühen mit Vertrauen. Ja. Man sollte entschlossen sein, Krishna bewusst zu werden. Trotz allem. Prabhupada sagte, man sollte begeistert sein von der Möglichkeit, in diesem Leben zurück zu Krishna zu gehen. Nicht in der Gita, in einer Erläuterung findet ihr diesen Satz. Man sollte es nicht erlauben, dass Depression oder Lethargie aufkommen lässt. Ach, ich bin ja so gefallen und überhaupt. Wir haben hier Kali Yuga 1993, lass uns realistisch sein, das ist nicht das goldene Zeitalter hier. Es ist möglich für jeden zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen in diesem Leben. Dieses Vertrauen sollte jedoch nicht einfach nur ein blindes Vertrauen haben. Also sein. Man sollte schon dieses Vertrauen auf das Fundament des Wissens stellen, des spirituellen Wissens. Man sollte wissen, wie es möglich ist, in diesem Leben zurück zu Krishna zu gehen. Sollte nicht nur wissen, dass es möglich ist, sondern auch wie. Und ein spirituelles Leben fördern, führen, sodass man dieses Wissen auch tatsächlich hat in allen Umständen, auch dann, wenn man herausgefordert ist. Daya, Geduld. Es wird schon etwas werden. Prabhupada gibt das Beispiel von der Frau, die nach der ersten, die nach der Hochzeitsnacht am nächsten Morgen fragt, wo ist denn das Baby?
Geduld dauert frühestens in 9 Monaten, wenn überhaupt. Nicht? Bisschen Geduld. Es muss wachsen, das Krishna-Bewusstsein. Nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt war ich beim Seminar, jetzt bin ich gleich eine erleuchtete Seele und wenn nicht, dann ist der Vorgang hinfällig. Nein, es muss wachsen. Erinnert euch an das Beispiel mit dem Embryo, was reifen muss im Mutterleib. Dann tat tat karma pravartana. Das ist das vierte Prinzip. Man muss den richtigen Pfad kennen, um Krishna-Bewusstsein zu erhalten. Mein weltlicher Vater hat mir eine sehr belustigende Geschichte erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar, oder war das der Erste? Wann kamen die Russen nach Osteuropa rein? Im Zweiten, okay. Da waren manche russische Soldaten, die aus sehr einfachen provinzialischen Verhältnissen kamen. Und die sahen dann zum ersten Mal die tollen... Richtig, die sind auch bis nach Berlin gekommen, oder? Sorry, ich bin so schlecht in Politik. Die sahen in kalt und heiß Wasser, so Wasserhähne, und waren restlos begeistert. Das war eine super Erfindung, nicht? Was sie dann taten, waren... Also ich weiß nicht, ob das nur Polemik ist, aber ich kann es mir, also deutsche Polemik den Russen gegenüber, ich kann es mir gut vorstellen, dass es der Wahrheit entspricht. Die haben dann die Wasserhähne abgeschraubt und zu sich nach Hause in die Lehmhütten gebracht und in die Wand gesteckt und dann das Dorf zusammengeholt. Jetzt zeige ich euch mal ein Wunder hier. Die aufgedreht und erwartet, da kommt heißes und kaltes Wasser heraus. Man muss schon den richtigen Weg kennen, sonst kann man nicht das Wasser erhalten. Da muss ein Kanal sein, also so Wasserlinien und also Wasserrohre, sorry, und so weiter. Genauso müsste man die richtigen Kanäle haben. Prabhupada sagt, durch das through the channel of the ear, durch den Kanal des Ohres kann man Gott wahrnehmen. Man kann nicht erwarten, dass man auf der Straße einfach Gott sehen kann, Krishna so sehen kann. Man muss schon den richtigen Prozess anwenden, durch das Ohr. Und dann die regulierenden Prinzipien. Wir hatten in einem Seminar in der Praxis des Krishna-Bewusstseins gesprochen, wie wichtig das Einhalten der Prinzipien ist, sodass unsere Wahrnehmung nicht einfach völlig verschmiert wird, wie eine Linse, die verschmiert ist und somit nicht die richtige Wahrheit, die richtige Realität geben kann. Sangat Jagat, jetzt wird es schwierig, Prabhus und Freunde. Aufgeben der Gemeinschaft von materialistischen Dummköpfen. Dies ist zugegebenerweise nicht immer möglich. Manche von uns werden zu ihren betreffenden Arbeitsstellen zurückgehen und ihre jeweiligen anspruchsvollen Tätigkeiten aufnehmen und so weiter. Manche gehen vielleicht noch gehen in die Universität oder die Schule und praktizieren dort den Pfad des Krishna-Bewusstseins. Was man lernen muss, ist den Unterschied zwischen, in solch einer Situation, zwischen Gemeinschaft nehmen und Gemeinschaft geben. Jemand, der die Gemeinschaft nimmt, das heißt einfach die Leute so, den Einfluss der Leute aufnimmt und sich davon völlig berühren lässt, wird sehr leicht beeinflusst werden. Wer aber Gemeinschaft gibt, das heißt den Menschen auch Krishna-Bewusstsein vermittelt, Vielleicht nicht mal durch seine Worte. Manchmal ist es nicht möglich, direkt zu predigen an der Arbeitsstelle, aber durch sein Handeln zumindest ein Vorbild setzt und nicht auf die Ebene herunterkommt. Wir haben zum Beispiel jemanden, der zeigt Leuten das Reiten. Nicht? Er ist ein Bereiter, ein Zureiter. Kann schnellen Galopp, mittelmäßigen Galopp, Hochspringen, Seitenspringen, Saltospringen, alles auf dem Pferde. So, da mag es nicht möglich sein, in diesem Beruf beim Galopp zu predigen, nicht? Also, oder die Menschen, die dorthin kommen und sich einen Hengst und eine Stute leisten können, sind meistens sehr materialistisch auch. Aber man kann ein gutes Beispiel geben. Wenn sie einen einladen zum Bier, sagt man, nein, das ist nun wirklich nicht das Getränk eines zivilisierten Menschen. Nicht? Und so kann man das Beispiel setzen. Gemeinschaft geben, zu Deutsch gesagt, heißt nicht auf die Ebene des anderen herunterzukommen. Ihr werdet sehen, wenn ihr Matternleben mit Menschen zu tun haben, die haben oft einen fast missionarischen Eifer, genauso wie wir sie erheben wollen auf die Ebene des wörtlichen Lebens, wollen sie einen herunterziehen auf die Ebene des materiellen Lebens. Habt ihr das mal erlebt? Die werden fast zu Predigern. Billy Graham und wie immer diese Evangelisten da heißen mögen. Nicht da? Warum? Die fühlen sich erst dann sicher, wenn ihr im Club mit seid und das bestätigt, was sie tun, die Unwissenheit. Auch ein neuer Gottgeweihter, der fühlt sich auch eher, der predigt, weil er Recht haben will. Nicht, weil er Krishna bewusst sein vermitteln will, sondern weil er einfach nur Recht haben will. Nicht? Sonst fühlt er sich unsicher. Vielleicht soll ich dann vielleicht doch mit dem materiellen Leben anfangen. Der predigt total fanatisch. Oder wenn er merkt, dass er nicht durchkommt, kriegt er Zweifel. So, Satavrite. Folgen in den ist das sechste Prinzip. Folgen in den Fußspuren vorangegangener Acharyas. Das ist sehr wichtig. Wir sollen nicht in den Fußspuren von Madonna und Michael Jackson oder Uwe Seeler folgen, dem besten Fußballer des Jahrtausends, nebenbei gesagt, also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Pele vielleicht. Pele ist noch besser. Wir sollen nicht in den Fußspuren von dem Fußballer Pele folgen, sondern den Fußspuren vorangegangener Heiliger folgen. Deswegen empfiehlt es sich ganz besonders, das Buch Prabhupada, der Weise, sein Vermächtnis und sein Leben zu lesen. Es hat schon vielen Devotees und innerhalb und außerhalb und auch Freunden Krishnas geholfen, einfach inspiriert zu werden. Dem Beispiel oder den Fußspuren Srila Prabhupadas zu folgen. So, dann gibt es jedoch auch sechs Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes, sechs Prinzipien, die sehr schädlich sind für die Entwicklung des hingebungsvollen Dienstes. Es ist so, wenn wenn man aber nicht weiß von den Dingen, die Hindernisse uns in den Weg legen, dann ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich zu einer spirituellen Ebene zu kommen. Zum Beispiel sollte man darauf achten, nicht zu viel zu essen. Adyahara. Das ist sehr privat, was wir heute diskutieren. Wenn man zu viel isst, dann muss man auch zu viel schlafen. Essen und Schlafen ist also so wie was weiß ich, Ausatmen und Mundgeruch miteinander verbunden. Nicht? Es hängt unmittelbar zusammen. Deswegen, wenn man seinen Schlaf reduzieren will, muss man sein Essen reduzieren. Wenn man dynamisch und energetisch sein sollte, sollte man nicht zu viel essen und auch nicht zu viel materielle Dinge ansammeln. Wisst ihr, was passiert, wenn man zu viele Sachen hat? Ich glaube, manche von euch wissen das noch von früher. Die Frauen haben manchmal zu viele Hemden und Blusen und Röcke und Schlipse und Krawatten. Also das haben die Männer, Schlipse und Krawatten und dergleichen mehr. Wenn man das hat, dann ist man immer mit diesen Dingen beschäftigt, in Gedanken. Man immer absorbiert. Soll ich jetzt in diesem Auto zur Arbeit fahren oder vielleicht lieber in diesem Auto? Im Zweitwagen. Soll ich jetzt dieses Hemd anziehen oder lieber die interessante durchsichtige Bluse? Oder soll ich mir nicht zu viel ansammeln, als man braucht? Zieht den Geist ab von der Konzentration auf wichtige Themen. Und so ist es auch mit dem Essen. Man wird einfach sehr begrenzt. Man kommt nicht so aus dem Bauch heraus. Prayasha, sich zu sehr bemühen. Unsere materialistische Zivilisation ist ein Beispiel dafür. Du machst zwar zufrieden sein in einer Einzimmerwohnung, so wirbt der Wüstenrot-Bausparvertrag. Aber es ist doch was ganz anderes, ein Dach über den Kopf zu haben. Ein eigenes Dach, also ein Haus zu haben. Nicht so? Immer sehr starke Bemühungen um materielle Ziele. Der materialistische Mensch verfolgt damit die Hoffnung, durch mehr glücklich zu werden. Kundalini Prabhu hat uns von der amerikanischen Eigenart des Bumper-Stickers, des Stickers gegeben. Es gibt einen Sticker, der für diese Philosophie steht. Whoever dies with the most toys wins the race. Wer immer also mit den meisten Spielzeugen stirbt, hat das Rennen gewonnen. Das ist so die kapitalistische Mentalität, nicht die, was dahinter ist. Ein unsinniger korrekturbedürftige Illusion. Prayasha, sich zu sehr zu bemühen um materielle Ziele. Prajalpa ist das dritte, was man vermeiden soll. Prajalpa klingt schon so nach Frosch, nicht? Prajalpa ist das müßige Gerede, was den Geist nur agitiert und beunruhigt. Man sollte strikt vermeiden, so viel Unsinniges, seine Zeit zu vergeuden mit unsinnigen Geschwätz. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von dem Frosch, der also brünstig und inbrünstig quakt, um durch sein maskulines Brüllen eine Frauenfröschin also anzuziehen. Die Schlange hört aber auch mit, und wer also am maskulinsten brüllt, das heißt am lautstarkesten, nicht, den sucht sich die Schlange als den Leckerbissen aus, nicht, weil die meisten am dicksten sind und am meisten Körpervolumen haben. So ist es auch mit Maya. Wer am lautesten und am meisten unnützes Geschwätz von sich gibt, den findet Maya am ersten. Wenn man Prajalpa und ein müßiges Geschwätz macht, kommt sehr leicht die Eigenschaft auf, andere beeindrucken zu wollen, sich besser darstellen zu wollen, als man selber eigentlich ist. Und man redet gerne über Illusionen, nähere Dinge und so weiter. Prajalpa sollte deswegen aufgegeben werden. Vierte Regel, Niyamagraha, zu viel Anhaftung oder zu starke Vernachlässigung der Regeln und Regulierungen. Nicht zu starke Vernachlässigung, das ist hier ein Fehler, also Vernachlässigung der Regeln und Regulierungen. Man muss die Regeln um des spirituellen Fortschrittes willen befolgen und nicht um der Regeln willen. Es gab mal einen Sannyasi, der Prabhupada Vorwurf, nach Amerika gekommen zu sein. Es gibt nämlich eine Regel im Hinduismus, dass man nicht den Ozean überqueren soll. Diese Regel steht in irgendeiner Schrift, ich weiß auch nicht welche. Sie ist wohl dazu da, dass die Menschen nicht im Kali Yuga in dem materialistischen Westen gehen und dort völlig ihre Kultur aufgeben. So, Prabhupada hat den Ozean überquert. Ist er schuldig? No. Er hat das höhere Prinzip gemacht, nämlich, wie soll ich mich ausdrücken, Jiva Daya, den Lebewesen seine Barmherzigkeit zu zeigen. So ist er auch in den materialistischen Westen gegangen, denn dieses Prinzip Jiva Daya ist eines der zwei wichtigsten Prinzipien im spirituellen Leben. Namaruchi, ein Geschmack an dem heiligen Namen, und Jiva Daya, anderen Barmherzigkeit zu zeigen. Darauf beruht die ganze Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu. Man kann jetzt sagen, ein Gottgeweihter sollte nicht Gemeinschaft haben mit Materialisten, aber manchmal sieht man Gottgeweihten auf Rock'n'Roll-Festivals. Brechen Sie jetzt diese Regel der Gemeinschaft? Nein. Die Regel Jiva Daya, anderen die Barmherzigkeit zu zeigen, ist wichtiger in diesem Fall, als nicht Gemeinschaft zu pflegen mit Materialisten. Außerdem geben die ja auch die Gemeinschaft. Nicht so? Und eine Sache auch, Niyamaka, viele Freunde Krishnas, hier kommt was ganz Praktisches, die fangen an, irgendwelche viele Regeln mitzunehmen vom Tempel. Nehmt nicht zu viele Regeln an am Anfang. Die sollen euch assistieren, wenn ihr sie einfach nur noch ausführt, weil es eine Regel ist und weil ihr euch das vorgenommen habt, das zu tun und so weiter. Besser ist, man fängt an mit 4 Runden zu chanten, wenn man 8 Runden als eine Belastung empfindet. Man soll an Krishna dabei denken, nicht an und so weiter. Natürlich, wenn man einmal vom Einweihungsfeuer saß und versprochen hat, 16 Runden ohne Fehl zu chanten, dann sollte man dieses Versprechen nicht mehr brechen. Aber wir sprechen jetzt von den Freunden Krishnas, die langsam zu dieser Zahl vorkommen sollen. So, Jana Sangha, Gemeinschaft mit weltlich gesonnenen Menschen und ein brennendes, und dann, das ist auch hinderlich, das hatten wir schon, und Lolyam, dann die Gier nach materiellen Dingen. So, ihr mögt jetzt fragen, Sachinandan Swami, deine Vorlesung inspiriert uns nicht. Wir hören so viele Dinge, die wir tun sollen. Mir schwirrt schon der Kopf. Ich kann gar nichts mehr behalten. Das ist alles zu viel. Dies sind Dinge, die ich euch bitte aufzuhängen bei euch in euer Zimmer. Wir wollen eine schöne Tafel machen und ab und an immer wieder mal durchzulesen und euch zu checken. Aber der ganze Punkt im Krishna-Bewusstsein ist es, eine positive Anhaftung an Krishna zu entwickeln. Ich gebe mal gern das Beispiel der Liebe. Liebe ist, oder Anhaftung, Zuneigung, sagen wir mal Affection dazu, Zuneigung. Das bringt einen sehr leicht dazu, das Richtige zu tun. Nicht, wenn ein das reißt einen dazu, das Richtige zu tun. Wer verliebt ist, nimmt keine, dem sind Entsagungen völlig gleichgültig. Der spürt die gar nicht so, der sieht das gar nicht so. Stellt euch mal vor, irgendein Mensch, sagen wir, nennen wir ihn Hermann verliebt, sitzt mit Waltrude Lustvoll zusammen. In der Nacht ist es 12 Uhr nachts. Und Waltrude Lustvoll kommt plötzlich auf die Idee, einen Nachtspaziergang zu machen. So, Hermann verliebt würde niemals auf die Idee kommen, um 12 Uhr nachts, es schneit auch noch draußen, einen Spaziergang zu machen. Es fällt ihm überhaupt nicht ein. Normalerweise. Kalt ist so und so nicht, er ist ja so sanft und verwöhnt, dass ihm Kälte überhaupt das Schlimmste ist, was er sich vorstellen kann, und er hat so und so nur Schuhe dabei, auf denen man wahnsinnig leicht aus dem Hintern sitzt, also ausrutscht. Nicht, er käme gar nicht auf die Idee, einen Spaziergang, auch dazu noch einen Waldspaziergang, das will Waltrude, zu machen. Aber weil er verliebt ist, wenn Waltrude vorschlägt, lass uns einen Waldspaziergang machen, also das ist die beste Idee, die man überhaupt haben kann. Um 12 Uhr ist es sogar noch besser. Man sieht zwar nicht viel, aber das ist trotzdem gut. Nicht, weil, versteht ihr, das, was als Hindernis wahrgenommen wird, wird mit einer bestimmten Wahrnehmung als leicht wahrgenommen. Das war jetzt etwas, ein sehr rudimentäres Beispiel. Jemand, der tatsächlich seine in ihm schlummernde Liebe zu Krishna entwickelt hat, wird mit Leichtigkeit die Dinge richtig tun. Er braucht ein bisschen Wissen, einige Informationen. Und diese Liebe zu Krishna erwächst aus dem Namen, aus dem Chanten des heiligen Namens. Wenn man den heiligen Namen täglich chantet, sich einfach bemüht, den heiligen Namen richtig auszusprechen, ohne abgelenkt zu sein, werden wir Liebe zu Krishna und Anhaftung zu Krishna entwickeln, und dann wird es uns sehr leicht sein, die Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes auszuführen. Diese Zuneigung zu Krishna, diese wird uns reißen über die Hindernisse hinweg. Ich habe jetzt noch auf meiner Liste noch einige Dinge stehen. Tätigkeiten des Körpers, was man mit dem Körper machen kann, was man mit dem Geist machen kann und was man mit den Worten machen kann für Krishna im Dienst in dieser Welt. Aber ich werde es einfach so machen, dass ich jetzt ende. Wir haben schon 8:55 und noch ein paar Fragen entgegennehme, wenn welche da sind. Wenn ihr, wie gesagt, diese kleine Liste haben wollt, auf die ihr manchmal schauen könnt während eures Lebens und euch erinnern könnt, was ihr alles machen könnt im hingebungsvollen Dienst, dann seid ihr herzlich eingeladen, sie zu bestellen. Ich schicke sie euch dann gerne zu. Wir können es ja so machen. Lalita, diese Madhati, willst du dich vielleicht kurz erkenntlich zeigen? Das ist Lalita hier. Der könnt ihr euren Adresse geben, und die schickt euch dann diese Sachen zu. So, jetzt möchte ich kurz noch sehen, sind irgendwelche Fragen bei euch zu den angesprochenen Themen da? Ja, Daya, Madhati. Ja.
So, da sprachst du davon, dass der erste Teil hat, das erste Teil ist nicht von Unwissenheit, das war für den Wahrheit und so weiter, aber da waren irgendwie jetzt nur drei Teile.
Und du möchtest die anderen hören? Yes. Wir hatten davon gesprochen, diese Frage ist, bezieht sich also auf diesen Ausspruch, diese Zuneigung, die wir entwickeln zu Krishna, wird uns sehr leicht helfen, alle Dinge richtig im Sinne von Krishna zu machen, im Krishna-bewussten Sinne zu machen. Genauso wie der Waltrud-Mensch da in den Wald trabt. Waldhutbewusstsein. So. Diese Zuneigung zu Krishna kommt also durch Chanten der heiligen, des heiligen Namens. Hier guckt gerade einer ganz zornig auf mich. Ja. Könnte auch jeder andere Name sein übrigens. Das erste, das Chanten des heiligen Namens wird beschrieben von Chaitanya Mahaprabhu. Da ist eine sehr Nidya Sarva Shaktis. Alle Energien sind drin. Und Bhaktivinoda Thakur erläutert, wie in jedem dieser Paare des Chantens, also da sind 8 Paare drin, 16 Worte sind drin, die in 8 Paaren kommen, die einzelnen Wirkungsweisen des heiligen Namens enthalten sind. Wir sehen also, wie der heilige Name wirkt. Beim ersten Paar des Hare Krishna, also Hare Krishna, wird die Unwissenheit des materiellen Daseins zerstört. Beim zweiten Paar, also Hare Krishna, das bedeutet, Krishna investiert all seine Kräfte da rein. Das dritte Paar bedeutet, indem man sorgfältig diesen Krishna Krishna zuhört, wird der Wunsch wach, Gemeinschaft zu pflegen mit denjenigen, die chanten. Das vierte Paar, Hari Hari, bedeutet unmotivierte Hingabe, wird zusammen mit dem Geschmack zum Chanten erzeugt. Ich sage es nochmal, weil einige von euch mitschreiben. Unmotivierte Hingabe wird zusammen mit dem Geschmack fürs Chanten erzeugt. Das merkt man auch bei Devotees. Die werden nicht mal bezahlt für hingebungsvolles Dienen. Und sie haben kein Motiv. Wenn man irgendwo arbeitet in der materiellen Welt, nur 8 Stunden oder sagen wir nur 6 Stunden oder auch nur 2 Stunden, wenn man dafür nicht bezahlt wird, dann nimmt man seinen Hut und sagt auf Wiedersehen. Der Devotee verdient Krishna für viele Stunden am Tag, über 8, wird nicht bezahlt. Also das kommt wegen diesem Hare Hare. Hare, Hare, Hare. Und, selbst Boy George, der immer in diesem Lied Hare, 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 also Buddha, Mr. Hare Rama, Hare Krishna, Hare, 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 so ist der Chorus, hat sich hinreißen lassen, umsonst nach Moskau zu kommen. Das war richtig, sehr, sehr unmotiviert. Wir haben ihm nichts dafür gegeben, auch für seinen Gitarristen, und ist noch sein Manager mitgekommen und sein Mixer, Soundmixer Chris, und die mussten sich das Ticket sogar selber kaufen, das Hotel auch selber bezahlen. Also er ist unmotiviert, nicht? Hare, Hare, Hare. Dann Hari Rama, das ist das fünfte Paar. Ein Geschmack für den Dienst entwickelt sich. Die Devotees haben einen Geschmack für den Engel. Zum Beispiel eine Schauspielerin schreibt in ihrem Buch Schattenspiele zum Licht, wie sie einen großen Wohlgeschmack entwickelte, als sie die Toiletten putzte. Immer im Tempel. Also ein Geschmack für einen Service, der entwickelt sich auf diese Weise. Dann, sechste Paar, Hari Rama. Das heißt, dass spirituelle und transzendentale Emotionen kommen. Ja, auch der Anfänger fühlt sich manchmal so berührt. Gestern habe ich mit einem Gast gesprochen, er hatte ein sehr großes, ein sehr schönes Gefühl in der Herz- und Bauchgegend. Nicht? Herz- und Bauchgegend, glaube ich. So hier irgendwo, wo die, das ist so, wo das Herz, der emotionale Bereich liegt im Menschen. Nicht? Nicht? Sag mal doch, auch zum Yoga kann man das so sehen, in der Yoga-Sicht. Ein paar Emotionen werden geweckt, aber wir müssen sehen, Krishna gibt uns am Anfang diese Emotion, damit wir ein bisschen Vertrauen entwickeln. Und dann will er, dass wir dafür arbeiten und dann wirklich transzendentale Emotionen entwickeln können. Jetzt sind wir noch so verunreinigt, dass die Emotion, die wir haben, manchmal ein bisschen von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit bewölkt sind. Wir hatten zum Beispiel ein Mädchen im Tempel, die hatte sich gerade geschieden und war natürlich in einer schwierigen Phase, das konnte man ja verstehen. Dann hat sie gechantet vor den Dedis und immer so geweint. Und ich habe gefragt, warum weinst du denn so? Bist du auf der total spirituellen Ebene? Oder ich konnte es nicht verstehen. Ich habe mich interessiert erkundigt. Also ich war gerade ein neuer Devoti. Da hatte ich gelesen über die 8 Symptome der Ekstase. Und ich wollte es einfach wissen, ob die Ekstase verspürte. Und sie sagte, ich muss verstehen. Ich bin total im Eimer, ich bin geschieden. Es war nicht so transzendental. So, manchmal gibt uns Krishna einige Emotionen am Anfang, dass wir ein bisschen verstehen, hier ist was, es lohnt sich in die Richtung zu gehen, aber er will, dass wir gereinigt werden, und wir werden nur gereinigt, wenn wir ein bisschen uns bemühen darum, eigene Arbeit auch tun, und dann werden wir mit Sicherheit auf die Ebene des spirituellen Glücks kommen. So, 7. Paar, Rama Rama, bedeutet, dass man ein Gefühl der Trennung empfindet von Krishna und eine Anhaftung an Krishna entwickelt. Das ist überhaupt die Grundlage für die Gaudiya Vaishnavas. Wir fühlen uns getrennt von Krishna. Und durch dieses Gefühl, Krishna, es ist so ein Skandal, ich war so lange ein Maya-Das und jetzt möchte ich endlich ein Krishna-Das werden. Durch dieses Gefühl ist man immer mit Krishna zusammen und niemals von ihm getrennt. Trennung im Spirituellen ist also nicht gleichzusetzen mit der Verzweiflung der Trennung im Materiellen. Oh Waldrude, ich kann nicht mit dir durch den Wald mehr traben, weil du mir den Korb gegeben hast. Nicht? Da fühlt man sich schmerzlich berührt. Aber im spirituellen Leben zu verstehen, ich bin ein Mayadas, ich bin so lange getrennt von Krishna, das ist eine sehr erhebende eigentlich Gefühl. Können Sie das nachvollziehen? Weil man ist dann in Gedanken bei Krishna. Man sehnt sich nach Krishna. Und das letzte, Hare Hare wieder, heißt, dass man das Ziel des Lebens erlangt, nämlich liebende Hingabe, die dem Beispiel der Gopis folgt. Ich sage das jetzt einfach mal für die Notizsammler. Es ist sehr vertraulich, diese Information. Gut, daher bist du jetzt zufriedengestellt über diese Dinge kannst du im Einzelnen nachlesen. Actually, hier auf dieser Liste hier. Ich habe sie aufgeschrieben. Gut. Das zweite Paar. Krishna investiert in dieses zweite Paar, Hare Krishna, all seine Energie. Es hilft manchmal wirklich, wenn man sich darüber bewusst wird, was man eigentlich mit dem Chanten der heiligen Namen hat. Es hilft. Wir gaben gestern das Beispiel von dem Bettler, der einen großen Schatz bekam, der jedoch in einer Melone verborgen war und deswegen den Schatz nicht wertschätzen konnte. So geht es uns auch manchmal, dass wir den heiligen Namen wohl gehört haben, aber trotzdem keine so richtige
bleibende Wertschätzung verspüren dafür. Und deswegen hilft es, diese Dinge zu erwähnen und darüber nachzudenken. Aber es ist nicht gut, wenn du jetzt vom Krishna, okay, der Drang nach der Gemeinschaft mit Devotees, der kommt jetzt zustande. Ne? Das sind Effekte, die in dir auftreten werden. Oliver?
Du hast vorhin von Enthusiasmus gesprochen.
Ja.
Kann man den dann bewusst fördern oder muss man da achten, wie das man
erreicht? Es gibt Quellen für den Enthusiasmus, die man aufsuchen muss, wie ein Durstender, der Quellen, der sein Durst stillen möchte. Ich glaube, wir alle verspüren, wenn ich doch enthusiastisch wäre, dann würde ich sehr einen leichten Fortschritt im spirituellen Leben machen. Es gibt sogar eine Zeile im Gayatri Mantra, wo man direkt über den spirituellen Meister meditiert, der enthusiastisch ist und einen auch enthusiastisch macht. Diese Quelle des Enthusiasmus ist in allererster Linie die Gemeinschaft mit solchen, die einen Enthusiasmus haben. Enthusiasmus springt über wie Gähnen. Wenn ich jetzt anfangen würde, hier vor euch wirklich intensiv zu gähnen, ich könnte es sogar machen. Plötzlich wird jeder so müde werden und so schummrig und überhaupt, wir haben ja zu wenig geschlafen, weil das Theater so aufwühlend war und man gar nicht einschlafen konnte. Und jetzt, nicht, oder? Enthusiasmus wirkt auch ansteckend. Gehen wirkt anstecken, Pizza essen wirkt anstecken, Erdbeeressen ganz besonders, das ist der Vorgang. So muss man auch Gemeinschaft pflegen, das muss man lernen. Dann, der Enthusiasmus ist etwas, was, sagen wir mal, nicht möglich ist, wenn man in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist. Deswegen steht ein Devoti frühmorgens schon rechtzeitig auf und chantet seine Runden, sodass die Unwissenheit aus seinem Leben geht. Nicht? Wenn man immer die Unwissenheit der Erscheinung, wenn man die Erscheinungsweise der Unwissenheit fördert, das heißt angezogen wird zu Dingen, die sich anziehen lässt, zu Dingen, die in Unwissenheit und Leidenschaft sind, kann nicht so recht der Enthusiasmus kommen. Der Enthusiasmus kommt aber auch besonders, wenn man aus den Heiligen Schriften liest, über große Gottgeweihte, Dhruva Maharaj, Bharata und so weiter. Es wird direkt gesagt, der Shruti-Fall ist das Ergebnis von dem Hören dieser transzendentalen Lilas, ist, dass man direkt Liebe zu Krishna entwickelt. Also man entwickelt diesen Enthusiasmus, der einen beschäftigt im hingebungsvollen Dienst. Nicht? Deswegen regelmäßig in den Schriften hören. Enthusiasmus kommt auch, wenn man Freunden über Krishna-Bewusstsein erzählt. Das ist eine ganz besondere, starke Kraftquelle für Enthusiasmus. Ihr werdet das nicht, es liegt daran, dass Krishna in der Gita sagt, dass keiner ihm lieber ist als der Prediger. Und selbst wenn man sich, wenn man noch nicht so viel weiß, aber doch einiges weiß, wenn man darüber spricht, wird man enthusiastisch. Man wird allerdings auch, man muss dann natürlich durch eine kleine Grauzone hindurch, nämlich die Grauzone seiner eigenen Unsicherheit. Nicht? Oder was werden die anderen sagen? Die werden zu mir sagen, du grüner Papagei, du Salatesser. Nicht, wenn man über vegetarische Prinzipien spricht. Aber da muss man sich dann nicht entrüsten lassen. Ich habe selbst die schüchternsten Freunde und Freundinnen Krishnas gesehen. Wenn die angefangen haben, ein bisschen spirituelles Wissen weiterzureichen, entweder durch Buchverteilung, indem sie Bücher verschenkt haben, oder durch direktes Erzählen über Krishna, sind sie enthusiastisch geworden. Das gibt einem Krishna das dann ins Herz. Und so gibt es einige Quellen für Enthusiasmus. Man muss dahin gehen. Darf nicht sagen, ich bin durstig hier und nicht diese, wenn man doch von den Quellen weiß. Und da muss man sie aufsuchen. Mhm. Ja, I think, Bato, you had a question or has it been answered? Good. Ja, gut, ich glaube, dann kommen wir langsam an ein überzogenes Ende. Ich denke, dass wir hier aufhören sollen. Vielen Dank für eure Anteilnahme und ich möchte es nochmal sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch einen kleinen Dienst erweisen darf, indem ihr diese Liste dann kriegt. Und wir wollen es auch noch versuchen, so schön. Wir wollen etwas ausführen, dieses so ein bisschen ausführlicher und dann darf ich es auf einer Seite, dass man alles auf einen Blick hat. Entfaltung des inneren spirituellen Glücks, nenne ich es. Das habe ich von dir übrigens, Oliver, diesen Tipp gekriegt. Wir hatten eine Vorlesung gegeben in Nürnberg und am Anfang der Vorlesung hatte ich die Gäste gefragt, warum seid ihr überhaupt hierher gekommen? Was versprecht ihr euch hier von dem Besuch im Tempel? Was ist euer Ziel? Und Oliver sagt, ich möchte glücklich werden. Nicht da? Und einfach Hinweise haben, wie das vielleicht zu machen ist. Nicht? Und da habe ich das dann aufgenommen und was man so tun kann. Also Oliver war die Inspiration. Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Es kommt von ihm. Gut, dann alles Gute. Also, wir sehen uns ja noch. Ich bin schon in der Auf-Wiedersehen-Stimmung, aber wir haben ja noch einen Tag. Und noch eine kleine Ansage wird Adishesh sagen. Ja, wir beenden vielleicht aber erst die Vorlesung.